Der BR Schlagerbrunch
mit Karin Schubert.
Sonntagvormittag, Sie hören den BR Schlager Brunch mit Karin Schubert am Mikrofon und am anderen Ende der Leitung in einem Studio des ORF der Schauspieler und Autor August Schmölzer. Hallo in die Steiermark.
Hallo und grüß Gott nach Nürnberg.
Ja, Herr Schmölzer, wenn man die Liste der Filme und Fernsehserien so durchschaut, wo Sie schon überall mitgespielt haben, da wird einem fast schwindlig. Da ist ja von Uta Danella bis Schindlers Liste so ziemlich alles dabei. Theater, Film, Fernsehen. Gibt's eigentlich sowas wie die Rolle Ihres Lebens?
Nein. Ich habe so vielen verschiedenen Formaten arbeiten dürfen. Es sind alles meine Kinder. Das eine ist mir besser gelungen, das andere schlechter. Es gibt auch nichts, wo ich sage, das möchte ich noch unbedingt machen. Nein, ich bin dankbar für jede Figur, die ich kreieren konnte und arbeiten konnte, aber das gibt's nicht. Also.
Eine Ihrer bekanntesten Serienrollen war ja der Max Mehr in der Serie Julia, eine ungewöhnliche Frau mit Christiane Hörbiger. Auch in der Serie Die Familienanwältin waren Sie in 16 Folgen zu sehen. Wird man da denn eher als Typ besetzt?
Was Julia betraf, hat es schon damit zu tun gehabt, weil das war ein Bauer. Und wahrscheinlich habe ich da für den österreichischen Rundfunk etwas Bauernähnliches im Gesicht gehabt oder so, in der Figur. Deshalb haben sie mich besetzt als Bauer. Aber Spaß beiseite, sie haben mich schon gesehen, also die Besetzungsabteilung. Und es hat mir irrsinnigen Spaß gemacht und nicht zuletzt auch wegen der lieben Frau Hörbiger, weil die wirklich eine ganz ausgezeichnete Kollegin und ein wunderbarer Mensch war. Und das andere, die Marile Milovic, die ja eine großartige, liebe Kollegin ist, die Marile. Und das war etwas ganz was anderes, ein knallharter Anwalt. Auch das hat großen, großen Spaß gemacht. Und das ist eigentlich das Wichtigste für mich, dass es in der Komplexität, der Tiefe und der Anstrengung, eine Rolle zu spielen, dass da immer eine Form der Leichtigkeit da ist. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Also immer, wenn es kompliziert wird, weil jemand die Welt neu erfinden wird, da muss ich sagen, das ist schade, weil vieles kann eigentlich letztlich nur funktionieren, wenn es eine gewisse Leichtigkeit hat. Leichtigkeit heißt, also was ganz furchtbar ist, wenn jemand richtig Bösen spielt und der leidet selber mit oder so. Oder wenn jemand ein Schicksal spielt und der leidet selber als Mensch mit. Ja, das ist ganz furchtbar.
Aber Sie spielen ja auch oft böse Charaktere. Was reizt Sie daran?
Die Breite und die Tiefe solcher Figuren. Es ist ganz, ganz spannend, weil man meistens, also das ist eigentlich immer meine Frage gewesen, dann gibt es die Möglichkeit zu zeigen, warum dieser Mensch so geworden ist? Gibt es da irgendwas, was man zeigen kann? Und das ist das Spannende, warum Menschen so werden. Mhm. Und das ist für mich allemal spannender, als wie einen Schönling zu spielen, der ich sowieso nicht bin, oder einen jugendlichen Liebhaber, der ich auch nicht mehr bin. Aber das ist das Spannende, also dieses, warum werden Menschen so? Warum ist das so? Und das kann großen Spaß machen.
Ja. Sie tauchen ja als Schauspieler oft so in die Psyche von Menschen ein. Also was hat denjenigen eben, wie Sie sagen, zu dem gemacht, was er ist? Haben Sie eine Erklärung dafür, was jemanden zu einem mitfühlenden oder eben zu einem bösen Menschen macht?
Es ist eine Behauptung von mir, es gibt keinen grundsätzlich bösen Menschen von Geburt an. Es mag gewisse Gene geben, die irgendwas bewirken. Es ist immer der Erfahrungswert. Es ist immer das Vorbild. Es gibt von Adolf Hitler ein Foto, wo er als ganz kleines Baby oben ist. Ja? Ein süßes, entzückendes Baby. Und wenn Sie sich anschauen, was dieser Mensch für eine Karriere gemacht hat, dann kann man gar nichts sagen dazu. Irgendwas passiert und irgendwas passt im richtigen Moment genau zusammen, damit dann etwas daraus entsteht, wo man sagt, um Gottes Willen, wie ist das möglich? Wie kann sowas passieren? Wie kann man seine ganze Empathie für alles verlieren, was die Welt halt irgendwie spannend macht?
Er ist nicht nur Bühnen-, Film- und Fernsehschauspieler, sondern auch Buchautor. Mein Gast im Schlagerbrunch, August Schmölzer. In jedem Fall ja dann ein, ja, wie soll ich sagen, Mann des Wortes, oder?
Also ich möchte mich dann selbst nicht überschätzen. Ich empfinde mich selbst nicht als Dichter. Ich empfinde mich als jemanden, der gerne Geschichten erzählt. Das mache ich gerne als Schauspieler, das mache ich gerne in Lesungen und das mache ich gerne jetzt mittlerweile auch, wenn ich schreibe. Das macht mir großen Spaß. Und dann kann man sagen, ja Mann, das Wortes, wenn Sie so wollen.
Jetzt kommt ja im Oktober, schon mal vormerken, Ihr nächster Roman raus mit dem schlichten Titel ja. Heimat. Was ja. bedeutet denn für Sie persönlich Heimat?
Ich bin nach fast 30 Jahren im Ausland, bin ich wieder zurückgegangen in den Ort, wo ich geboren wurde, wo ich in die Schule gegangen bin und habe dort ein Haus gebaut und lebe dort wieder. Mhm. Und ich bin einmal gerne weggegangen aus diesem Ort, weil mir die alle ziemlich am Arsch gegangen sind dort und wollte die große Welt besuchen und so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, es ist etwas in mir, das ich nicht verdrängen konnte. Ich nenne es immer so eine Wurzel, die ich nicht ausreißen konnte und die mich wieder nach Hause gezogen hat. Und ich weiß mittlerweile auch, warum. Weil es Dinge für mich gibt, die ich nur dort klären kann. Wie auch immer. Das ist nur dort möglich.
Das heißt, Dinge psychologisch bedingt oder
das
in Ihrer eigenen
psychologisch
Geschichte.
Sehen, ja. Mhm. Warum bin ich so ein Mensch geworden? Was habe ich dort erlebt, das mich in diese Richtung... Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, ich bin dort aufgewachsen, 58 geboren, aufgewachsen in einem Landstrich, der wunderschön ist. Aber wo es ja, also Schauspielerei, das war unvorstellbar. Mhm. Nun war ich auch nicht so der Typ, der vielleicht Schauspieler werden sollte im Auge des Normalbürgers. Ich war so ein kleiner, bamstiger Bub, der sich eingebildet hat, Schauspieler zu werden.
Da kommen wir gleich auch nochmal
ja,
drauf.
Also aufs Bamstig sein, gell? Mm.
Ja.
Nein.
Ja. Nee, auf die Jugend.
Nein, ja, auf die Jugend. Nein, nein. Und ich habe gesagt, ich will das werden.
Es geht ja in dem Buch auch um Ihre Heimat. Die Geschichte, die spielt ja in der Steiermark, auf dem Land. Ja, und es geht da ja auch um den teils harten Alltag, den die einfachen Leute so zu bewältigen haben. Vielleicht noch zum Buch. Wer sind denn da die Protagonisten?
Das Buch spielt in St. Vinzenz. St. Vinzenz ist ein Ort, den gibt es auch noch auf der Sobot. Aber es lebt dort keiner mehr in diesem Ort, aber er existiert noch als Ort im Gesetz. Und ich habe diesen Ort genommen, diesen Namen, und habe dort eine Gesellschaft hineingebaut, die eben sehr viel mit dem zu tun hat, was ich kenne. Aber es ist Autofiktion im besten Sinne. Mich interessiert der Realismus überhaupt nicht, also irgendjemandem nachzuerzählen, weil er was Gutes oder was Schlechtes getan hat. Ich habe gesucht, nach einer breitmöglichsten Palette das zu erzählen, was in diesem Landstrich und diesem Land so wunderschön ist, was vielleicht weniger schön ist, was furchtbar ist, über die Menschen zu erzählen, über ihre ungeheure Breite, wunderbare Menschen zu sein, aber im Grunde genau auch das Gegenteil. Also ich habe versucht, diese Gegensätze in Geschichten zu fassen. Und ja, das war die Aufgabe für mich. Und das möglichst mit einer Tiefe, aber möglichst viel Humor, der meistens sich aus irgendwelchen Blödheiten entwickelt. Ja.
Heimat heißt sein neuer Roman, der im Oktober erscheinen soll. Schauspieler und Buchautor August Schmölzer ist heute mein Gast im BR Schlager Brunch. Aus der Steiermark ist er uns zugeschaltet, der Heimat des Charakterdarstellers, der uns aber auch aus den verschiedensten Filmen und Fernsehserien bekannt ist. Ja, auch angefangen hat ja alles in der Steiermark. August, Sie sind mit zwei Brüdern aufgewachsen, als Bauernbub. Kann man das so sagen?
Ja, das ist so, muss man sogar so sagen.
Ihre Eltern hatten eine Landwirtschaft?
Eine Landwirtschaft, keine sehr große, aber eine Landwirtschaft. Mein Vater war Maurer, Mutter war Hausfrau und das waren sehr, sehr tüchtige, fleißige Leute und haben da drei Buben durchgebracht und das ist... Damals hat uns ist ganz gut gegangen, aber mein alles hatten wir halt auch nicht. Ja.
Wie müssen wir uns das so vorstellen? Was für eine Landwirtschaft mit Kühen oder eher Acker?
Ja, genau. Wir hatten in der Extremzeit hatten wir vier Kühe, zwei Schweine, dann Händeln, die sind im Hof herumgelaufen. Wir hatten Enten. Meine Mutter hat einen Garten gehabt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da war alles drin und wir waren Selbstversorger. Und bis zu einer gewissen Zeit waren wir Strom, das mussten wir zukaufen, Salz, Zucker, das eine oder andere auch noch. Aber meine Mutter hat 5 verschiedene Sorten Bohnen angepflanzt, zum Beispiel. Ja. Wir hatten Kartoffeln, wir waren richtig Selbstversorger.
Das klingt nach einer sehr gesunden Kindheit.
Ja, das ist eine absolut gesunde Kindheit gewesen, bis auf die Watschen, die wir manchmal gekriegt haben. Aber die haben wir dann ja auch immer irgendwie bewältigt. Sie wissen, was ein Watschen ist, oder?
Na, natürlich. Mussten Sie denn als Kind da auch mit anpacken, auf so einem Hof?
Ja, schon. Wir haben das auch zum Teil sehr gerne gemacht. Nicht immer und das auch nicht immer zur Freude der Eltern und so. Aber was natürlich ganz toll war, wie dann die ersten Maschinen kamen. Ja? Also Traktor fahren bei uns war das Highlight. Also das ist, oder mit anderen Maschinen mitarbeiten zu dürfen. Also die Eltern haben uns eigentlich nicht wirklich verdonnert zu irgendwas. Aber wir waren schon angetan, also da mitzuarbeiten, soweit wir halt konnten.
Wenn Sie sagen, Sie haben Händel gehabt, die müssen ja auch geschlachtet werden, oder?
Ja, wir haben auch Hasen gehabt, das hat meine Mutter gemacht. Die waren auch deshalb da, dass sie Eier legen, eben die Händel, und dann vom eierlegenden Händel zum Backhändel oder Brathändel. Oder Paprikahändel.
Solange es die Mama gemacht hat, ist noch gut, gell? Könnten Sie es selber auch?
Ich könnte es, aber ich tue es nicht, ich will es nicht. Es ist auch ein Zwiespalt, das muss ich auch sagen, ich esse immer noch Fleisch. Ich esse auch gerne Fleisch und gutes Fleisch, aber es wird immer schwieriger, daneben dann zu sehen, also dass ja dafür ein Tier stirbt. Und ich merke, dass ich damit schon Probleme kriege. Also,
es kommt immer auf das Leben des Tieres an, das es vorher hatte, denke ich auch, oder?
Also das ist sowieso ein wichtiger Faktor. Aber auf der anderen Seite ist es vollkommen wurscht, ob das Händel biologisch gefüttert wird. Irgendwann ist es auch tot.
Ja, allerdings.
Und tot ist tot, ob man jetzt biologisch gelebt hat oder nicht, wenn man den Hals abgeschnitten bekommt.
Im Film, da mimen Sie ja oft den harten Hund. Ist der private August Schmölzer denn dann eher zart beseitet?
Sie müssen, um diese übertriebenen harten Burschen zu spielen, ja, müssen Sie ein sehr, sehr verletzbarer Mensch sein. Warum werden Menschen so? Warum verhärten sie so? Warum sind manche so autoritär und so? Weil sie ganz einfach Angst haben, dass ihnen jemand irgendwo auf die Seele steigen könnte. Also das ist auch ein gewisser Zugang, wenn man solche Typen spielt. Also es ist die Angst vor Verletzung, die Angst vor Schmerz, wie Werfel sagt. Und deshalb bauen sich Menschen irgendwas auf, das sie davor schützt.
Der BR-Schlager-Brunch heute mit August Schmölzer als Gast und Karin Schubert am Mikrofon im BR-Schlager-Studio. Seines Zeichens Schauspieler und Buchautor, geboren und aufgewachsen auf einem Bauernhof in der Steiermark. Woher kam dann der Wunsch, Schauspieler zu werden?
Mir hat das jemand gesagt. Wir hatten einen Nachbar, einen Mieter, der hatte so ein kleines Häusl bei uns da gemietet, das war Maximilian Kojedinski. Das war ein Komponist und auch ein Dirigent, der in Bayreuth für Karajan sehr viel gemacht hat und für die Wagner. Und da war ich bei dem einmal eingeladen zum Geburtstag und dann haben wir halt irgendwas Blödelhaftes vorgespielt und so. Und der hat mir zu das gesagt. Er hat gesagt, Sie sollten Schauspieler werden. Und ich habe das dann gehört und habe gesagt, ja gut, okay. Wo machen wir das? So ist dann losgegangen. Ich will das werden, Punkt, und machen wir es halt.
Ja. Aber das war ja sehr außergewöhnlich, oder? Für so einen Bauernbuben, sage ich jetzt mal.
Ja, klar, aber das war ja auch dann für die, ich habe ja einmal nur eine Aufnahmeprüfung gemacht, das war in Graz. Ich bin da reingegangen mit meinem Steireranzug in Graz, in das Palais Meran und habe gesagt, grüß Gott, ich möchte Schauspieler werden. Ja. Und da war ich schon so am Rande, so dass man gar nicht mehr abspringen kann, dialektlastig natürlich. Und die haben mich angeschaut und haben den Kopf geschüttelt und was will der da? Und das Lustige war ja der Steireranzug, das war dann super toll. Und ich habe dann gesagt, ja bitte, dann zeigen Sie uns was. Und dann habe ich ihnen was vorgespielt, bin in die zweite Runde gekommen und am dritten Tag dann war ich aufgenommen. Ja. Und vielleicht ist das auch ganz lustig. Ich habe dann ja meinen Steireranzug, immer wenn wir was Wichtiges hatten, weil Steireranzug, die Tracht war in der Steiermark, die hat man getragen zu einem Begräbnis, Hochzeit, immer zu irgendwelchen wichtigen Anlässen. Und ich habe halt manchmal da in der Musikakademie dort oder in der Schauspielakademie, habe ich halt manchmal auch Anlässe gehabt. Und da kam ein in Europa sehr berühmter Regisseur zu uns, ein Theaterregisseur. Und der sieht mich mit meinem Steireranzug, ja, Und ich habe gemerkt, der hat in dem Moment entschlossen, den mag ich nicht. Ja. Der hat wahrscheinlich sofort in mir einen Nazi gesehen oder weiß ich was, irgendwas Konservatives. Und dann sagt er irgendwo in einem Nebensatz, ja, sagt er, es gibt ja Menschen, die schauen aus wie Kasperln in ihren Uniformen. Und dann habe ich gedacht, der meint mich. Ja. Und dann habe ich ganz laut gesagt, weil der hatte eine rote Hose an, ein gelbes Hemd und irgendwas Grünes drüber.
Kanari.
Und dann habe ich gesagt, ich habe eine Tracht an, die über Jahrhunderte gewachsen ist. Wenn wer als Kasperl ausschaut, dann sind Sie es. Und das hat ihn so verblüfft, der war so begeistert von mir, der hat mich sofort für begabt gehalten.
Wahnsinn. Aber jetzt haben Sie ja erst noch eine Ausbildung gemacht, oder? Sie waren ja, Koch, also zumindest die Ausbildung.
Ja, ich habe Koch gelernt, ja. Und das habe ich dann sofort aufgegeben. Das hat mir mein Vater eingeredet. Verständlich natürlich, der hat halt gedacht, um Gottes Willen, wenn der schon Künstler werden will, dann soll er wenigstens was kochen können oder irgendwie was überleben können wahrscheinlich. Und dann habe ich das gemacht und ich habe solche Lehrherren gehabt, die solche Pfeifen waren. Dann habe ich am letzten Tag meiner Lehre habe ich gesagt, Wiederschauen, danke, das war's. Und ab da habe ich nur noch für meine Frau, für Freunde und für mich selber gekocht.
Also Sie kochen trotzdem noch, so ganz.
Ja, sehr gerne. Okay. Und ich bin auch einer der ganz wenigen, ich koche nicht nach Rezepten. Bei mir schmeckt jedes Gericht auch immer, wenn ich es das zweite Mal koche, anders. Also es gibt nichts Gleiches bei mir. Ja.
Auch wenn Sie es
nicht... Wenn einem was wirklich gut schmeckt dann, und der sagt, das möchte ich wieder, sage ich, ja, mach dich gleich drauf gefasst, das schmeckt vielleicht anders.
Auch wenn Sie es nicht professionell gemacht haben, trotzdem ist die Küche ja wieder in einem Ihrer Bücher sogar aufgetaucht. 2007 ist der Roman Der arme Ritter, ein erotisches Kochbuch erschienen. Also der Titel hat schon mal Pfeffer, würde ich sagen.
Der hat Pfeffer, wenn Sie es so beschreiben. Ja, das war einfach so, das ist lustig gewesen, weil ich hatte dort nichts zu tun, war arbeitsloser Schauspieler und habe immer erzählt, ich möchte schreiben, dann habe ich gesagt, jetzt schreib was. Ja. Und dann ist mir dieser Schmarrn eingefallen und das hat super gut funktioniert. Das Lustige war, bei Lesungen war dieses Buch immer relativ schnell vergriffen und die Frauen haben es als meisten gekauft. Es ist ja sehr lustig, das Buch ist wirklich sehr lustig und hat leichte erotische Anwandlungen, aber es hat überhaupt nichts, es ist nichts Schmieriges und gar nichts und wird jetzt auch eine Wiederauflage bekommen, glaube ich, so wie es jetzt ausschaut. Und das hat einfach Spaß gemacht. Und wenn man so, da gibt es ja Leute, die müssen jahrelang recherchieren über irgendwelche Gerichte oder so. Ich konnte das mir aus dem Arm schütteln, weil ich die Fantasie habe ich, ich kann sogar ein Gericht kreieren. Und ich bin ja da unterwegs gewesen mit dem Buch bei verschiedenen Fernsehsendern, wo ich dann auch live manchmal in irgendeiner Show gekocht habe. Ja. Und ich habe das Glück, dass es mir sehr gut geht. Ich bin gesund und ich habe das größte Glück, neben Gesundheit und einem Menschen, mit dem ich durchs Leben gehe und ein paar Freunde, dass ich nur noch das tue, was mir wirklich Spaß macht.
Mit BR Schlager durch den Sonntagvormittag und ich freue mich heute einen österreichischen Schauspieler und Schriftsteller auf unserer BR Schlager Brunch Couch zu haben, der auch in Deutschland bekannt ist, obwohl man vielleicht seinen Namen nicht gleich mit einem Gesicht verbindet. August Schmölzer, ja, schön, dass Sie aus Ihrem spannenden Leben erzählen.
Grüß Gott nach Nürnberg, hallo.
Von der Kindheit als Bauernsohn in der Steiermark haben wir schon gesprochen, auch von der Lehre als Koch. Sie haben ja dann in Graz studiert, da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ein Schauspielstudium quasi ohne Matura. In Österreich ist das möglich, oder?
Damals war es möglich. Ich glaube, heute ist es Usus. Heute hat man das einfach. Ich glaube, es sind heute auch 4 Jahre. Aber heute ist, wenn du in so ein Studium gehst, dann hast du Matura. Ich hatte das ja nicht, ich hatte nur Volks- und Hauptschule. Und es ist auch heute noch unsinnig eigentlich, man braucht es nicht, weil es kommt ja auf die Begabung drauf an.
Ihr erstes Engagement hatten Sie ja dann in Deutschland, in Heilbronn. Ja. War das ein Wunschengagement oder muss man sich am Anfang erstmal so durchlavieren und gucken, wo man überhaupt
nicht sagen,
genommen
weil,
wird?
Naja, für uns gab es nur Zandek, Stein und Beimann, aber die waren halt nicht da. Und dann war aber ein Klaus Wagner hieß er, der Intendant damals, und seine Frau Madeleine Lienhardt, die kamen zu einem Vorsprechen in Graz und die haben mich gefragt, ob ich nach Heilbronn kommen möchte. Und da ja sonst auch nichts da war, habe ich gesagt, ich freue mich und dann bin da hingegangen. Das war eine gute Entscheidung. Ich durfte dort 3,5 Jahre wirklich alles spielen, was gut und schlecht war für mich. Und dann kam ein Mann eines Tages, der mich in einer Vorstellung gesehen hat Und der hat mich zum Essen eingeladen. Das war immer toll, weil zu essen gehen war ja nicht so selbstverständlich. Und der kam von Boy Gobert. Ich weiß nicht, ob den Leuten das der noch was sagt. Ein ganz großer Theatermann, Boy Gobert. Und der hat mich eingeladen zum Vorsprechen. Und der hat mich dann von Heilbronn an die Josefstadt, an das Theater in der Josefstadt engagiert, nach Wien. Das war ein Karrieresprung, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Das war dann Ihr Einstieg eigentlich, um ganz bekannt zu werden dann?
Das war dann ein richtig toller Einstieg, also sehr viel weiterzukommen. Mhm. Mit der Bekanntheit habe ich es nicht so, weil das ist im Grunde genommen egal, weil es ist auch heute so, dass die guten Sachen eigentlich die Leute, die die besetzen oder bestimmen, die suchen sich die Leute aus, ob das jetzt ein namhafter ist oder nicht. Mhm. Er oder sie sollten das erfüllen, was gefordert ist, was gewünscht ist. Ja.
Auf der Schauspielschule ist ja Dialekt eher, naja, sagen wir mal, nicht so gefragt. Aber ich kann mir vorstellen, im Berufsleben kann das dann auch ein Vorteil sein, oder? Wenn man den einen oder anderen Dialekt beherrscht.
Ich habe das Glück gehabt, ich spreche eigentlich ein relativ gutes Hochdeutsch, immer noch natürlich mit einer südländischen Weichheit, aber relativ gutes Hochdeutsch. Ich habe aber das Glück gehabt, dass ich schon auf der Schauspielschule, aber auch dann später in Heilbronn, also gute Lehrer hatte und dass ich auch eine gewisse Begabung hatte. Es gibt ja heute noch Kollegen, die von ihrem Dialekt nie loskommen. Und bei manchem ist es hinderlicher und bei manchem ist es positiver. Ich habe damit kein Problem. Ich konnte auch, es war auch so, dass ich dann, wenn ich nach Haus geflogen bin, nach Graz, ich konnte mit meiner Mutter ja nicht so reden, wie ich am Theater rede oder wie ich jetzt mit Ihnen rede. Sondern es war eine Bauersfrau, mein Vater auch. Und da habe ich dann umgeschalten. Und das, irgendwann ging das ganz gut.
Waren die eigentlich stolz auf Sie, als Sie zum ersten Mal wirklich auf der Bühne gesehen haben?
Ich glaube, sie waren stolz. Mein Vater und die Freiwillige Feuerwehr, ich bin ja seit, glaube ich, jetzt 55 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr noch immer. Und die sind mit einem Bus nach Wien gefahren, in eine Vorstellungskabine. Mein Vater war dabei und der hat das auch gezeigt, dass er stolz ist. Meine Mutter konnte damit weniger anfangen, glaube ich. Sie hat mich aber auch auf der Bühne gesehen. Sie hat das, wie sie das richtig gemeint hat, weiß ich nicht. Ja. Aber was ist, das ist das Tolle gewesen, wie ich die Schauspielschule gemacht habe. War es ja so, da verdient man nichts. Ich habe zwar nebenbei Musik gemacht, aber im Grunde genommen mit dem Leben ist es halt schon schwer. Und mein Vater, das Erste, was er zu mir gesagt hat, wenn du das willst, dann kannst du zu Hause wohnen. Den Gewand machen wir mit, essen kannst du auch. Ja. Und dann hat er die Kinderbeihilfe. Er hat gesagt, und die kriegst du auch. Also sie haben mir nichts in den Weg gelegt, gar nichts. Obwohl sie rechnen mussten damit, dass das nichts wird, dass das nicht hinhaut oder wie auch immer.
Der BR-Schlager Brunch mit Karin Schubert am Mikrofon und am anderen Ende der Leitung Schauspieler und Autor August Schmölzer. Ein Österreicher, der aber auch in Deutschland zu Hause ist und sogar in New York Kurse im Rollenstudium belegt hat. Viele träumen ja davon, mal in New York zu leben. Hat das bei Ihnen was gebracht?
Ja, ich war im HB-Studio bei Herbert Berghoff und Uta Hagen. Und das hat schon was gebracht. Ich habe dort tolle Leute kennengelernt. Ich habe Anthony Quinn kennengelernt, Dustin Hoffman kennengelernt. Aber das sind tolle Erlebnisse. Aber gebracht, Realitas, hat es gar nichts. Weil die, ich soll mal sagen, um Amerikaner zu spielen, ist das mit der Sprache ein Riesenproblem. Und ansonsten sind sie halt dann bei den Nazis zu Hause, bei irgendwelchen Ostblock-Leuten, die sie dann spielen und so. Also gebracht hat es gar nichts. Ich habe davon auch nichts gehabt. Und es hat dann, wie wir fertig waren mit Schindlers List, bei der Wrap-Off-Party, habe ich den Spielberg gefragt, ich würde gerne noch einmal mit ihm arbeiten. Und mein Problem ist ja die Green Card und mein Englisch ist auch nicht so gut. Und dann hat er zu mir gesagt, don't worry, August, if I need you, I will catch you all over the world, believe me. Das heißt, du brauchst nicht in New York sitzen, egal wo auch immer. Wenn jemand den braucht, den es irgendwo gibt, dann finden sie ihn. Ja? Mhm. Und das hat man ja bei Armin Müller-Stahl gesehen zum Beispiel. Ja. der ja quasi so da dazu kam dann, ne? Und dann wirklich ein Weltstar wurde draus auch. Ja.
Am Theater hat man ja meistens so einige Wochen intensive Probezeit. Wie ist denn das beim Film oder sogar so in diesem Serienalltag, den Sie ja auch kennen? Da ist wahrscheinlich eher ja, Zeit Geld, oder?
Bei Filmen ist es so, bei Fernsehfilmen ist es seltener, dass geprobt wird vorher, aber bei Kinofilmen ist es eigentlich schon üblich, dass man vorher probiert. Ich persönlich bin kein Freund davon, weil ich bereite mich für mich selber so vor, für eine Rolle, auch in den Gesprächen, dass ich das Pulver nicht verschießen will. Und was mich am meisten langweilt, wäre dann, wenn ich das, was ich bei den Proben gemacht habe, dann versuche wiederherzustellen vor der Kamera. Das ist meiner Ansicht nach nicht gut, aber es gibt viele wunderbare Regisseurinnen, die das machen und die tolle Ergebnisse zusammenkriegen. Viele Schauspieler lieben das, ich nicht wirklich. Nein.
Die Musik spielt bei einem Steirer ja schon immer eine Rolle. Haben Sie denn mal steirische Harmonika auch gelernt?
Ja, ein bisschen habe ich gelernt. Ich habe mir eine bauen lassen sogar und habe angefangen zu lernen. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich eigentlich, dass die Liebe dazu nicht so groß ist, dass ich es lernen will. Und ich habe dann etwas sehr Schönes gemacht. Ich habe sie einer Musikschule vermacht in der Weststeiermark. Das steht schon in meinem Testament, steht drin. Die Harmonika gehört dahin nach Gams. Und weil das toll ist, die können natürlich, es gibt ja so viel junge Burm und Mädeln, die dann sagen, also ich möchte steirische Harmonika spielen, dann kauft er so ein Ding um 10.000 Euro und dann nach 3 Wochen stellt das hin ins Eck. Und dann und so können die Kinder da dran üben und wenn es ihnen dann gefällt, können sie sich dann doch eine kaufen oder manche können es sich nicht leisten und dann können sie mit ihr spielen.
Die Oberkrainer Musik, die Sie gemacht haben, die hat Sie ja doch eine Weile begleitet. Was hören Sie denn heute für Musik?
Mein Musikspektrum ist sehr, sehr breit. Wenn wir anfangen bei Oberkrainer Musik, dann ist das schon richtig. Volkstümliche Musik ist nicht meins, obwohl ich da manchmal auch einen großen Respekt habe davor. Ich kenne auch den Dings, wie heißt der, den Gabelier kenne ich auch sehr gut. Gabelier heißt er. Den kenne ich auch sehr gut und ich weiß, wie es dem geht. Also das ist nicht einfach. Also ich habe einen großen Respekt davor, obwohl es nicht meine Musik ist. Wir haben uns kennengelernt und das ist ein sehr netter Mann. Der hat ja nicht nur lustige Sachen erlebt, sondern er hat ja auch ganz schlimme Sachen erlebt, mit seiner Schwester oder Bruder. Ja. Und ich kenne auch seinen Bruder und ich weiß, dass das sehr nette, aber im tiefsten Innern auch durchaus Menschen sind, die wissen, was Tiefe und Schwere heißt. Und dann sitzen die Leute von dir und schunkeln und holla doro und irgendwann sagst du, eigentlich spiele ich ganz was anderes bei mir. Aber das ist Showbiz und er macht das richtig und er macht das richtig gut. Ich gehe nicht hin, aber die wollen mich eh nicht haben dort. Also das sind ja 100.000 andere.
Es ist mir eine Freude, mit August Schmölzer zu plaudern, heute im BR Schlager Brunch. Schauspieler aus Österreich und auch Autor diverser Romane. 2011 haben Sie das Buch Herzensbildung über die Kunst, sich im anderen wiederzuerkennen, rausgebracht. Was ist denn für Sie Herzensbildung?
Herzensbildung ist ein Begriff, der eben alles subsumiert, was uns als Menschen zu Menschen machen kann. Sie können Herzensbildung, da können Sie von Liebe bis Mitgefühl alles finden darin. Und das macht es eben als Begriff so wertvoll, weil das ist alles drinnen. Es ist Respekt, es ist alles, was Sie als Mensch ausmachen kann, ist da drinnen eben.
Sie haben 2009 ja auch Gustl 58 gegründet, eine Initiative zur Herzensbildung. Wo konnten Sie denn da letztendlich konkret auch helfen?
Wir haben dort mit verschiedensten Formaten haben wir Geld gesammelt, Walter und Elisabeth und ich. Und wir haben, glaube ich, in diesen 10 Jahren fast 1 Million Euro gesammelt. Und unser Ziel war, Menschen kennenzulernen, denen es wirklich nicht gut geht, die wirklich materielle Probleme haben, existenzielle. Und dort haben wir das dann 1:1 weitergegeben.
Dieses soziale Engagement hat Sie ja letztendlich auch mit Ihrer Frau zusammengebracht. Sie sind in zweiter Ehe mit Veronika Erhardt, einer Bildhauerin, verheiratet. Wie kam's? Wie haben Sie sich denn kennengelernt?
Naja, das war so, ich habe ja dann nach 10 Jahren habe ich diese Initiative aufgegeben und habe dann durch unvorstellbares Glück die Möglichkeit bekommen, eine Stiftung zu gründen. ein großes Kunst-Kulturhaus in St. Stephan ob Steins in unserem Ort, ein Riesending mit 600 Quadratmeter. Und dort haben wir begonnen, dieses Haus auch zu bespielen. Und meine Frau, die Veronika Erhardt, die kam eines Tages zu uns und hat gesagt, sie hätte eine Idee. Und da haben wir dann drüber geredet, uns wieder getroffen und irgendwann hat es bling gemacht. Und ja, dann haben wir die Idee ausgeweitet.
Gemeinsam die Idee durchs Leben gebracht. Ja, gemeinsam mit Ihrer Frau haben Sie ja auch einen Weinberg. Klingt spannend. Produzieren Sie da nur für den Hausgebrauch oder so richtig auch für den Verkauf?
Nein, ich bin ja im Internet, also wo Sie dann, ich bin Weinbauer und weiß ich was alles. Nein, ich bin kein Weinbauer. Wir haben nur das Glück, dass zu unserem Grundstück ein Weingarten gehört, ein Viertelhektar. Wunderbarste Lage mit Sauvignon Blanc und es gibt einen Weinbauer dort, einen sehr guten, sehr berühmten, der das gepachtet hat, der diesen Wein auch, der betreut den und der keltert den und wir kriegen halt ein gewisses Deputat davon und so ist das. Also, aber der Wein ist nach uns benannt und er versucht das auch so zu vermarkten und es ist ein sehr guter Sauvignon Blanc. Ja.
Wie wird er denn eigentlich, der 24er Jahrgang?
Der 24er Jahrgang, da hängt es noch davon ab, dass jetzt der Frost hat uns Gott sei Dank verschont. Der Wechsel von Regen und Hitze ist ein bisschen schwierig, weil die Pilze sehr den Weinstöcken zusetzen und vor allem auch den Früchten. Und jetzt ist die Hagelzeit und das ist das Gefährlichste, weil da kann innerhalb von ein paar Minuten alles kaputt sein. Aber wir haben doch gut organisiert Hagelflieger hier und wir haben auch, das ist ganz komisch, eine Schneise, wo eigentlich ganz selten Hagel kommt, obwohl es 50 Meter weiter drüben wieder hagelt oder weiter links 50 Meter hagelt. Also es ist interessant, wo es dann nicht hagelt. Ja.
Also dann drücken wir die
Daumen. Aber er wird sicher gut werden. Er wird sicher gut werden.
Ja, in Schindlers Liste, da haben Sie ja einen Nazi-Beamten verkörpert. Auch ganz schön Klischee, oder? Als Österreicher einen Nazi zu spielen.
Das ist jetzt eine gefährliche Aussage, die Sie da getätigt haben. Wenn Sie sagen, dass das österreichische Klischee darin besteht, dass wir alle Nazis sind.
Aber man wird ja als Deutscher oder als Österreicher, ich nehme das jetzt mal zusammen, oft in Hollywood als, als Nazi halt gesehen, oder?
Das, was ich vorher auch gesagt habe, natürlich liegt das sehr nahe und so. Und was diesen Film betrifft, hat das einfach damit zu tun gehabt, dass die Juliette Taylor, eine wunderbare Castingfrau in New York, die übrigens jetzt dann den Ehren-Oscar kriegt, Gott sei Dank, die mit Jack Nicholson und weiß ich was, die hat mit Woody Allen hat die ganzen Filme besetzt. Und ich war dreimal bei ihr und die hat weltweit gesucht nach diesen Rollen. Es ist ja keine große Rolle, es ist eine kleine Rolle. Aber der Steven Spielberg hat von allen Leuten, die also so in dieser Größenordnung gespielt haben, gewusst, warum er den besetzt. Ich war ja mit Friedrich von Thun da, wir haben ja so ein kleines Couple gespielt. Wir sind da reingekommen und auch da war Friedrich von Thun auch nervös, das habe ich auch gemerkt. Und da stand er plötzlich vor uns und hat uns erzählt, was er von uns gesehen hat. Ach, und es gibt ja einen Film, der bei uns auch in der Golden Globe-Ausscheidung war, das war Requiem for Dominic. Und den Film hat er gesehen. Und der hat mir darüber erzählt und gesagt, I liked it very much. That's why you're here. Und das ist toll, wenn jemand sich diese Zeit nehmen kann, wirklich alle Rollen so zu besetzen.
Das ist erstaunlich, ja. Steven Spielberg als Regisseur, wie ist der so?
Wie jeder gute Regisseur. Das ist einer, der an Menschen interessiert ist, der immer selbst geschwenkt hat, also die Kamera bewegt hat. Und auch währenddessen reingequatscht hat, wenn er was, oder dem konnte man auch Dinge sagen, und sagt, also das wäre doch interessant, wenn wir das noch dazu machen. Und dann hat er sofort gesagt, obwohl da ein Stab von 150 Leuten dabei war, gesagt hat, yes, we'll do it, ja. Mhm. Und wie jeder gute Regisseur oder Regisseurin interessiert an den Menschen, an den Schauspielern, an der Geschichte. Und es hat ja den Moment gegeben, wo es dann in den deutschen Medien so hieß, er würde die deutschen Schauspieler nicht mögen und er würde das überhaupt nicht mögen, auch die Österreicher nicht und so. Und das war ja alles Quatsch. Wir hatten wirklich sehr, sehr intensive Arbeitszeiten. Und ich kann mich nicht an einen Moment erinnern, wo da irgendwann irgendjemand Gram war, sondern er hat wirklich Spaß und Freude daran gehabt. Die Deutschen hatten das Problem, dass er gesagt hat, es gibt am Set keinen Settermin. Das Thema ist zu schwierig und kompliziert, wir wollen das nicht. Ja? Aber jeder kann dann gerne nach Los Angeles zur Pressekonferenz kommen. Ja? Und das haben, glaube ich, die deutschen Medien ein bisschen falsch verstanden. Der mag uns nicht.
der Film ist das eine, aber Sie stehen ja auch ab und zu auf der Bühne. Salzburger Festspiele zum Beispiel, da waren Sie unter anderem der gute Gesell im Jedermann. Ja. Die Regiekultur hat sich aber schon verändert, oder?
Weiß ich gar nicht so. Na, es hat ja alles so seine Ausblüten. Jetzt ist es am Theater halt sehr üblich, dass sie mit Mikroboard arbeiten, dass sie mit Videoeinspielungen arbeiten, mit Musik arbeiten, Live-Musik arbeiten. Und ich bin nicht konservativ, ich bin eher progressiv, was das Theater betrifft. Ich bin immer noch jemand, der sagt, es ist halt ganz toll, wenn sich zwei oder ein paar Menschen auf der Bühne treffen und eine Spannung aufbauen und eine Geschichte erzählen. Das ist ganz wunderbar. Wenn ich da jetzt aber schon ein Headset brauche dazu, übrigens dem Helmut Lohner und mir sind einmal die Headsets ausgefallen am Domplatz. Wir beide wurden verstanden, also wir hatten das Problem nicht. Aber wenn ich das schon brauche und wenn ich diese Dum-Dum-Dum-Dum, dieses wahnsinnige Musikzeug, hat seine eigene Kraft. Wenn ich über meinen Dings da ein Videofilm läuft, sage ich, ja, hat auch seine Kraft, aber ich möchte nicht Kopf stehen müssen, um auf der Bühne irgendeine Spannung zu erzeugen, sondern ich möchte auf die Bühne kommen und mich mit jemandem konfrontieren. Und diese Konfrontationen, ich habe das zum Beispiel, wie oft habe ich das an den Kammerspielen in München erlebt? Ich war ja noch im letzten Abdruck von Dieter Dorn da, ja. Wenn man Rolf Beusen gesehen hat oder Holzmann, ja, die haben das nicht gebraucht. Der ist aufgetreten und du hast gewusst, wenn du jetzt noch einen Rülpser machst, kriegst du ein Watschen von ihm im Zuschauerraum, wenn du da gesessen bist. Weil eine wunderbare Geschichte, Sepp Bierbichler, ein großer bayerischer Schauspieler, und Gerd Voss haben ihn in Wien gespielt. Und dann gingen die irgendwie den Gang runter im Burgtheater und haben miteinander geredet und sie waren sich nicht gut. Ja? Und ich saß am Rand. Und die standen dann plötzlich so neben mir, ich habe ja beide gekannt, und haben miteinander gefightet, also aber übers Hirn und über die Emotionen. Und ich habe genau gewusst, wenn ich jetzt einen Dreher mache, einen Seufzer zu viel, ja, kriege ich von beiden so ein Watschen, dass man gar nicht weiß, was los ist. Und ich bin in der Szene drin. Das nenne ich Spannung. Und das ist interessant. Das ist wie im Leben auch, ja. Es geht die Tür auf, jemand kommt rein und plötzlich hat man sich in den verliebt. Oder man merkt, das ist ein Vollarsch oder so.
Na, das war doch mal eine bunte Reise durch das Leben eines Schauspielers aus der Steiermark, der auch sehr erfolgreich Bücher schreibt und auf deutschen Bühnen und in erfolgreichen Serien zu Hause ist. Ja, mit 66 Jahren, August, da geht's ja bekanntlich erst los. Was steht denn bei Ihnen jetzt so noch auf dem Programm?
Bei mir steht jetzt eben 4. Oktober das Opening für den Roman. Dann ist die dritte Reihe der Netflix-Serie The Empress wahrscheinlich im Anzug, wo ich den Kardinal Rauscher spiele. Und es gibt einen Kinofilm, der irgendwie im Anmarsch ist, aber das braucht alles noch Zeit. Aber ansonsten habe ich mich auch vom Fernsehen mehr oder weniger zurückgezogen. Es interessiert mich nicht. Ich schreibe für den ORF eine Kolumne, fürs Radio. Macht mir ungeheuren Spaß. Ein Magazin hat sich angestellt, die haben das nachgedruckt. Also, oder ich kümmere mich sozial, setze mich sozial sehr ein und vor allem setze ich mich auch sozialpolitisch und gesellschaftspolitisch ein, was diese ganze furchtbare Rechtsrückerei oder Linksrückerei in extreme Formen betrifft.
Ganz herzliches Dankeschön für heute, lieber August Schmölzer. Es war mir eine Freude.
Auch mir war es eine große Freude, lieber Frau Schubert. Herzlichen Dank und Grüße aus der Steiermark.
Der BR Schlager Brunch.
Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.